mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Folge 58 und zugleich die vierte Folge unserer Rheinland-Pfalz-Staffel. Das sind die Rahmenbedingungen der heutigen Episode unseres und eures True-Crime-Podcasts Mörderische Heimat. Mein Name ist Lisa Kardinale und ich heiße euch alle herzlich willkommen. Und ein Willkommen geht auch an dich, an den Mann, der mir hier im Studio gegenüber sitzt, Zeno Diegelmann. Hallo Zeno, schön, dass du da bist.
Vielen Dank und natürlich auch von meiner Seite ein Hallo hinaus an alle Hörerinnen und Hörer und Nachbarn, wie wir es jetzt so schön sagen, alle nachbarschaftlichen Hörer unseres Podcasts. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Wie geht's dir, Zeno? Wie findest du bisher unsere Rheinland-Pfalz-Staffel?
Sehr gut. Ich finde es ja immer wichtig, eine ausgewogene Wahl an etwas unbekannteren und bekannteren Fällen zu treffen. Und ich finde, das gelingt uns bisher ganz ordentlich. Ne? Von daher bin ich ja sehr zufrieden. Aber was noch viel wichtiger ist, dass die Hörerinnen und Hörer, unsere Nachbarschaft, das ebenso empfindet.
Ja, und dazu bekommen wir viel Feedback bei Social Media. Mhm. Wer uns noch nicht folgt, kann das jetzt gerne nachholen. Ihr findet uns bei Facebook und Instagram unter Mörderische Heimat. Und ihr erhaltet dort auch viele weitere Infos zu den Fällen und was wir sonst noch so alles treiben.
Zum Beispiel auch zu unseren Live-Shows im Januar.
Richtig. Es gibt noch Karten für die Zusatzshow am Sonntag, den 5. Januar.
Ja, nicht mehr viele. Und da ist auch der letzte Zusatztermin damit ausgesprochen. Einen weiteren wird es nicht geben. Es bleibt bei diesen drei Terminen insgesamt. 3., 4. und der Zusatztermin am 5. Januar.
Mhm. Zeno, du hast es gerade schon angesprochen. Du möchtest immer eine ausgewogene Auswahl an bekannten und weniger bekannten Fällen haben, die wir dann hier im Podcast vorstellen. Hm. Wie würdest du denn den heutigen Fall einordnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, teils, teils. Ich glaube, in Rheinland-Pfalz wird man den Fall sicher kennen und eingefleischte True-Crime-Fans haben vielleicht auch schon mal irgendwo davon gehört. Aber einem Großteil der Hörer und Hörerinnen wird das Ganze vielleicht dann doch eher nichts sagen. Und deshalb habe ich mir den Fall auch für heute ausgesucht.
Ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Hm. Und damit möchte ich unsere liebe Hörerinnen und Hörer schon mal wissen lassen, um was es heute gehen wird. Das wird uns der Philipp jetzt in Kürze zusammenfassen.
Im Jahr 2011 sorgt ein Doppelmord in Koblenz für großes Aufsehen. Das Ehepaar Heinrich und Waltraud Schemmer ist gerade von einem 14-tägigen Frankreich-Urlaub zurückgekehrt, als sie in ihrer Wohnung ermordet aufgefunden werden. Die Tatsache, dass der Täter weder Wertgegenstände gestohlen noch die geringsten Spuren am Tatort hinterlassen hat, wirft viele Fragen auf. Die dringlichste aller Fragen ist jedoch, wer steckt hinter der grausamen Tat?
Mhm, das klingt in der Tat interessant. Aber fangen wir ganz vorne an. Zeno, wo befinden wir uns?
Wir sind heute in Koblenz zu Gast, eine Stadt, die historisch einiges zu bieten hat und in die bis heute zahllose Touristen pilgern, weil hier am deutschen Eck Rhein und Mosel zusammenfließen und dieses imposante Kaiser-Wilhelm-Denkmal steht. Das kennst du vielleicht. Die Stadt selbst wurde bereits um das Jahr 20 vor Christus gegründet, hat heute 115.000 Einwohner und ist nach Mainz und Ludwigshafen die drittgrößte Stadt in Rheinland-Pfalz.
Okay, ich war bis jetzt nur einmal kurz dort, aber auch nur zu einer Aufnahme. Das heißt, ich habe von der Stadt eigentlich nichts wirklich gesehen. Ich werde es nochmal auf die Liste setzen, aber ich weiß, dass unsere Stimme Philipp dort in der Ecke lebt.
Ach, tatsächlich? Mhm. Philipp kommt von dort?
Ja.
Okay, dann müssen wir ihn mal besuchen und er zeigt uns das deutsche Eck und das Kaiser-Wilhelm-Denkmal.
Das sollten wir tun, ja.
Na, jedenfalls spielt sich unsere Tat in Koblenz ab. Genauer gesagt in einem recht wohlhabenden Viertel, nämlich im Stadtteil Horchheim. Das Rentner-Ehepaar Heinrich und Waltraud Schemmer haben hier ein Häuschen mit Garten, in dem sie das Erdgeschoss bewohnen. Die Wohnung über ihnen haben sie vermietet.
Das klingt nach einem wohlhabenden Rentnerpaar.
Das kann man so sagen, ja. Die Schemmers hatten viele Jahre ein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt, ganz in der Nähe der sogenannten Liebfrauenkirche.
Das Paar kann also gut von der Rente leben, die ihnen bezahlt wird.
Die Rente würde ihnen wohl genügen, ja, aber die Schemmers legen auch nach der Rente nicht die Füße hoch. Sie kümmern sich um ihre Immobilien, die sie sich über die Zeit zugelegt haben. Sie verfügen also auch über ganz erträgliche Immobilieneinkünfte.
Wie alt sind die Schemmers?
Heinrich Schemmer, der meist Heinz genannt wird, ist 75 Jahre alt und seine Ehefrau Waltraud ist 68, steht aber kurz vor ihrem 69. Geburtstag. Das wird übrigens gleich noch eine Rolle spielen, denn zum Geburtstag hat sich Besuch angekündigt. Die Schwiegertochter Henrike hat bei einem gemeinsamen Telefonat mit ihrem Schwiegervater ausgemacht, dass man doch einen Überraschungsbesuch zum Geburtstag von Waltraud am Wochenende machen könnte. Jetzt muss man dazu sagen, dass Henrike mit dem Sohn der Schemmers, Bernd Schemmer, verheiratet ist. Die beiden haben selbst 3 Töchter, aber wohnen nicht in Koblenz, sondern eine ganze Ecke weg, nämlich im Emsland.
Und Heinrich Schemmer stimmt diesem geplanten Überraschungsbesuch für seine Frau zu.
Er stimmt zu und so vereinbart man, dass der Sohn samt Schwiegertochter und Enkeln am Geburtstag am kommenden Wochenende nach Koblenz kommt, um gemeinsam zu feiern.
Und so geschieht es auch oder wird umdisponiert?
Nee. Bernd und seine Frau Henrike machen sich mit 2 der 3 Töchter auf den Weg. Die 3. Tochter bleibt zu Hause, weil es ihr nicht gut geht und man ihr die Fahrt nicht zumuten will. Immerhin sind es von ihrem Wohnort Haaren im Emsland bis nach Koblenz 350 Kilometer einfache Fahrt. Also insgesamt 700 Kilometer.
Na, das ist eine ordentliche Strecke.
Und auch die Entfernung wird noch eine sehr wichtige Rolle spielen.
Okay, und weiter?
Gut, die Fahrt vom Emsland nach Koblenz verläuft ohne besondere Auffälligkeiten. Man kommt schließlich wie besprochen an und parkt das Familienauto in der Einfahrt. Die Töchter springen aus dem Wagen und Mutter Henrike sagt ihnen, dass sie zunächst mal mit dem Familienhund Gassi gehen sollen. Das machen die Mädchen auch, während die Eltern schon mal zum Haus gehen und klingeln. Doch niemand öffnet ihn. Sie klingeln ein weiteres Mal, aber auch beim zweiten Versuch bleibt alles ruhig. Also entscheidet sich Bernd dazu, mit seinem Zweitschlüssel die Haustür zu öffnen. Die beiden betreten das Haus und sie merken, irgendwas ist anders als sonst. Seltsamerweise sind nämlich in der gesamten Wohnung die Jalousien heruntergelassen und noch etwas fällt ihnen auf. Ihnen kommt ein Schwall beißenden Geruchs entgegen.
Oh je.
Ja, du ahnst es schon. Während sich seine Frau im Wohnzimmer umsieht, betritt Bernd Schemmer das Schlafzimmer seiner Eltern und ihm wird klar, was den strengen Geruch verursacht. Es ist Leichengeruch. Die Leiche seiner Mutter liegt blutüberströmt im Ehebett. Ihr Körper ist von zahllosen Stichen übersät. Insgesamt 17 Mal wurde auf sie eingestochen.
Ach du lieber Gott, was für eine Horrorvorstellung. Du willst zum Geburtstag deiner Mutter und willst ihr gratulieren und findest sie dann so im Schlafzimmer auf.
Ja, es wird noch schlimmer. Der Täter ist mit einer schier unfassbaren Brutalität und großem Krafteinsatz zur Werke gegangen. Einige der Messerstiche haben seiner Mutter fast den Kopf abgetrennt. Ihr wurden mit einer scharfen Klinge beide Halsschlagadern und der Kehlkopf durchtrennt.
Nennt man sowas nicht Übertötung? Also wenn jemand eigentlich schon tot ist oder zumindest die Verletzungen, die man ihm beigebracht hat, tödlich sind und man dann noch immer weitermacht?
Ja, so ein klassischer Overkill, genau. Ja, das würde ich hierfür auch in Anspruch nehmen wollen, denn es gibt dazu noch Einstiche am Brustkorb sowie Schnittverletzungen an den Armen und Händen. Man geht also davon aus, dass Waltraud Schemmer sich noch gewehrt hat und mit bloßen Händen die Hiebe und Stiche abwehren wollte.
Grauenhaft.
Ja, es muss ein unvorstellbares Bild des Grauens gewesen sein, was sich da dem eigenen Sohn geboten hat.
Man möchte sich echt nicht vorstellen.
Nein, ganz und gar nicht. Aber auch das war noch nicht alles, denn als er in das angrenzende Bad geht, erkennt er auch hier eine riesige Blutlache am Boden. Mitten in dieser Blutlache liegt sein Vater, ebenfalls ermordet. Auch seine Leiche weist tiefe Schnitt- und Stichverletzungen im Hals und Bauchbereich auf. Im Gegensatz zur Mutter gibt es bei ihm allerdings kaum Abwehrspuren. Anders als bei seiner Frau hat Heinrich Schemmer wohl noch eine ganze Weile gelebt und ist schließlich an den Folgen seiner Verletzungen verblutet. Ja, soweit erstmal zu dem Bild, das sich dem Sohn in der Wohnung der Eltern geboten hat.
Das muss so furchtbar sein. Also nicht nur, dass deine Eltern auf so grausame Weise ermordet wurden, sondern auch, dass du sie als Kind dann so auffindest. Hm. Überleg dir das mal, deine Eltern.
Ja, total. Verrückt und grauenhaft. Du hast absolut recht, ja.
Wo ist denn seine Frau, Henrike?
Die kommt jetzt auch ins Schlafzimmer. Sie läuft zunächst zu ihrem Mann ins Badezimmer. Als sie den toten Schwiegervater am Boden sieht, nimmt sie direkt dessen Hand, um zu überprüfen, ob er noch lebt. Aber ihr Schwiegervater ist tot. Dann geht sie ins Schlafzimmer zum Bett der Schwiegermutter und versucht, die blutverschmierte Bettdecke wegzuziehen. Aber die ist durch das getrocknete Blut an der Leiche festgeklebt. Ja, dann rufen sie die Polizei, die auch kurz darauf eintrifft und direkt damit beginnt, die Spuren am Tatort zu sichern.
Ich kann mir vorstellen, dass es bei so einem Tatort einiges zu sichern gibt.
Ja, eine ganze Woche dauert es, bis alles abgeklebt und untersucht ist. Erst dann wird das Haus von der Spurensicherung wieder freigegeben. Und jetzt beginnt ja erst die eigentliche Polizeiarbeit. Man sucht nach Motiven, man stellt Fallthesen auf, um möglichst wenig Zeit verstreichen zu lassen. Aber das Erstaunliche, man findet fast nichts.
Wie meinst du das?
Der Täter hat am Tatort keinerlei Spuren hinterlassen. Keine DNA, keine Fingerabdrücke, keine Faserspuren, nichts. Selbst die Tatwaffe wurde noch im Bad in einem Becken wohl gereinigt. Der Täter muss alles sehr genau geplant haben oder ein Profi sein. Ansonsten gibt es an solchen Tatorten ja zumeist wenigstens Hautschuppen, ein Haar oder Teilhandabdrücke oder sowas. Aber hier nichts. Die Ermittler sind völlig baff.
Gibt es denn sonst irgendwelche Hinweise, wie der Täter zum Beispiel ins Haus gekommen ist?
Das ist auch interessant, es gibt nämlich auch hier keine Einbruchsspuren, nichts. Der Täter muss also hereingelassen worden sein oder er hatte einen Schlüssel. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Opfer im Schlafzimmer waren, als sie ermordet wurden, liegt es nahe, dass sie ja keinen Besuch ins Haus gelassen haben. Zumal Heinrich und Waltraud Schemmer auch beide ihre Nachtwäsche trugen. Frau Schemmer ein Nachthemd und Herr Schemmer einen Schlafanzug. So empfängt man ja keine fremden Gäste.
Also wurden sie wahrscheinlich überrascht.
Davon geht die Polizei aus, ja. Man vermutet, dass die Schemmers bereits sogar geschlafen haben. Herr Schemmer ist dann wohl nachts nochmal aufgestanden, um auf die Toilette zu gehen oder so und wurde dort dann vom Täter überwältigt. Dazu passt auch, dass Heinrich Schemmer noch seine Brille in der Hand hielt, als man ihn fand.
Verstehe. Die würde man ja normalerweise aufsetzen, wenn man einen Einbrecher gehört hätte. Oder man hätte sie sowieso auf, wenn man noch wach gewesen wäre. Mhm. Man würde sie aber eher nicht in der Hand halten.
Sehr gut kombiniert, ne? Genau. Nach dem Mord an ihrem Mann ist dann Frau Schemmer wohl durch den Krach wach geworden, aber konnte sich auch nicht mehr zur Wehr setzen, denn sie wurde noch im Bett überwältigt und erstochen. Eventuell konnte sie sich noch aufsetzen, aber das war es maximal. Dann ist diese Welle an Gewalt über sie eingebrochen. Auch sie hatte keine Chance.
Okay. Wir wissen also, dass das Ehepaar wahrscheinlich geschlafen hat und dementsprechend auch im Schlafzimmer überrascht wurde.
Ja.
Erst Heinrich Schemmer im anliegenden Bad, dann seine Frau Waltraud im Schlafzimmer.
Exakt. Aber das war es auch beinahe schon mit den gesamten Infos. Viel mehr Hinweise und Erklärungen findet man nicht. Also hinterfragt man nun die geschäftlichen Beziehungen der Schemmers. Gab es hier Feinde, irgendwelche Probleme, aber auch hier fast nichts. Es gab wohl eine Auseinandersetzung mit einem Betreiber eines italienischen Restaurants, der eine Immobilie der Schemmers gepachtet hatte und dort ein Restaurant betrieb. Aber die weiteren Nachforschungen führten zu keinem Ergebnis.
Was wurde denn alles entwendet?
Ja, nichts, das ist ja. Es wurde aus dem Haus nichts mitgenommen.
Ach so, ich dachte, das sei vielleicht ein Raubüberfall gewesen.
Nee, es sieht nicht danach aus, dass es dem Eindringling darum ging, irgendwelche Beute zu machen. Es scheint vielmehr so, als sei man einfach nur ins Haus eingedrungen, um die Schemmers hinzurichten und sei dann, ohne Spuren zu hinterlassen, wieder abgezogen.
Aber dann muss es doch erst recht einen Grund geben. Das klingt dann ja schon fast nach einer persönlichen Tat. Ich meine, so als wollte man sich rächen.
Ja, in der Tat. Also überlegt die Polizei natürlich auch, wer denn von dem Ableben profitiert. Und man erfährt beim Einblick in den Nachlass, dass der einzige Sohn als Alleinerbe ins Testament eingetragen ist.
Bernd Schemmer, der auch die Leichen aufgefunden hat.
Genau der. Er ist der Alleinerbe von ca. 1,5 Millionen Euro.
Oh, wäre Motiv, ne? Mhm. Es wurde schon für deutlich weniger gemordet. Allerdings. Das haben wir ja hier leider schon feststellen müssen. Also gerät er nun wahrscheinlich doch als erstes unter Verdacht.
Das tut er. Aber er besitzt ein wasserfestes Alibi. Bernd Schemmer war zu dem Zeitpunkt der Tat zu Besuch bei einem Freund mehrere hundert Kilometer entfernt von Koblenz. Er hat sogar dort übernachtet. Und auch seine Handydaten bestätigen das, dass er sich nicht aus der dortigen Funkzelle entfernt hat. Er kann es also nicht gewesen sein.
Sagt denn die Tatzeit was aus? Also was hat man denn als Todeszeitpunkt festgestellt?
Du stellst die richtigen Fragen, Lisa. Mhm. Denn auch da gibt es nur grobe Hinweise, einen groben Rahmen sozusagen. Man kann den Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag eingrenzen. Der Mittwoch gilt bei der Obduktion zunächst am wahrscheinlichsten. Aber das passt nicht, denn man findet heraus, dass die Schemmers an diesem Tag, also an diesem Mittwoch, noch einen Mietvertrag mit einer neuen Mieterin geschlossen haben. Also legt man nun den Donnerstag als nächstmöglichen Tattag fest.
Es könnte aber auch der Freitag gewesen sein.
Könnte es auch, ja. Und das macht die ganze Sache ja nicht einfacher, ne? Zumal plötzlich auch Zeugen auftauchen, die aussagen, dass sie die Schemmers sogar noch am Freitag in der Koblenzer Innenstadt gesehen hätten.
Ach.
Ja. Zwei Frauen, die sagen unabhängig voneinander aus, dass sie die Schemmers noch vor 10 Uhr am Freitag in einer Bäckerei gesehen hätten. Die eine Frau sagt, dass sie Heinrich Schemmer am Fenster der Bäckerei vorbeigehen gesehen habe. Und die zweite Zeugin sagt aus, dass sie Waltraud Schemmer sogar in der Bäckerei gesehen habe und ihr sogar ein "Wie geht's?" zugerufen hat.
Und beide Zeuginnen melden das bei der Polizei.
Sogar sehr zeitnah. Beide geben ihre Aussage zwei Tage nach der Entdeckung der Leiche bei der Polizei ab. Dennoch passiert nun erstmal nichts weiter. Man bleibt auch beim Donnerstag als Tatzeitpunkt. 10 Monate lang gibt es keinen neuen Erkenntnisstand und erst recht keine heiße Spur.
10 Monate.
Dann betritt ein neuer Chefermittler die Bühne. Sein Auftrag, endlich Schwung in die Sache zu bringen, und das tut er auch.
Inwiefern?
Er schaut sich das alles nochmal genauer an. Er ist sich sicher, dass es jemand aus dem nahen Umfeld gewesen sein muss. Man überwacht den Sohn Bernd Schemmer und dessen Frau. Tatsächlich haben Sohn und Schwiegertochter auch bald nach der Tat ihr Haus renoviert, sich neue Möbel und ein neues Auto gekauft. Sie haben also das Geld durchaus genutzt für sich.
Wobei das ja kein Verbrechen ist. Also, wenn ich 1,5 Millionen erben würde, könnte es durchaus sein, dass ich mir auch das ein oder andere davon kaufe.
Ja, hast du absolut recht. Natürlich, ja. Das ist ja kein Verbrechen. Die Ermittler finden aber auch heraus, dass Bernd und Henrike Schemmer Schulden haben. Ein Bankdarlehen von 89.000 Euro und nochmals ca. 6.000 Euro. Dazu auch noch ein Darlehen, das Bernd von seinem Vater bekommen hatte und das sich auf insgesamt 47.000 Euro belief.
Okay, da hätten wir ein weiteres Motiv. Da wird die Polizei hellhörig werden, oder?
Also. Das wird sie. Zumal sich immer mehr Stimmen häufen, dass das Rentner-Ehepaar zu einer bestimmten Person aus der Familie keinen guten Draht hatte. Nämlich zu Henrike Schemmer.
Die Schwiegertochter.
Genau die. Und wir machen es jetzt mal so, ich erzähle dir erstmal eins zu eins, was nun rein faktisch alles passiert, und dann machen wir nochmal einen Cut.
Okay.
Okay, ja. Ist jetzt noch nicht ganz zu verstehen, aber ich habe einen kleinen Test mit dir vor.
Na gut, dann leg mal los, ich bin gespannt.
Okay, dann schauen wir uns als erstes Henrike Schemmer mal genauer an. Henrike gilt im Umgang mit anderen grundsätzlich als eher kühle Person. Sie hat BWL studiert und arbeitet gelegentlich in einer Buchhandlung. Mit ihrem Mann Bernd hat sie 3 Töchter im Alter zwischen 12 und 16 Jahren. 2 davon sind übrigens Zwillinge.
Okay.
Die Polizei findet bei den Ermittlungen heraus, dass das Ehepaar Schulden hat. Das haben wir jetzt gerade gehört.
Das Bankdarlehen von knapp 90.000 Euro, und dann waren es nochmal 5.000
genau,
oder so.
Genau, ja, 6.000. Ne? Ja, okay. Also. Dazu noch das Privatdarlehen von Bernds Vater über diese 47.000 Euro. Außerdem hört man, wie gesagt, dass das Verhältnis von Herrn Henrique zu den Schwiegereltern nicht besonders gut ist. Und nun setzt der neue Chefermittler einige Bausteine zusammen, nicht zuletzt aus dem Grund, da sich bei einer Aktenzeichen XY-Sendung, die 18 Monate nach der Tat läuft, nun ein Zeuge meldet, der sagt, dass er tatsächlich den BMW von Henrike Schemmer am Tattag in Koblenz gesehen habe.
Das kann ja kein Zufall sein, denn das sind 350 Kilometer von Tür zu Tür. Kurz zufällig vorbeifahren ist er ja nicht.
Nee, ganz bestimmt nicht.
Und das weiß er noch, 18 Monate später.
Er sagt ja und er erklärt es auch. Er weiß es noch, da er mit seinem Motorrad fast mit diesem BMW kollidiert sei. Daher habe er sich das Kennzeichen gemerkt, weil er Angst hatte, dass es zu einer Anzeige kommen könnte.
Und jetzt sieht er den Aufruf bei Aktenzeichen XY und kann sich daran erinnern?
Ja, das kann er anscheinend. Er hat sich das Nummernschild angeblich mit einer Hilfe, einer Eselsbrücke merken können.
Na, die Eselsbrücke will ich jetzt aber wissen. Vielleicht hilft mir das auch irgendwann mal.
Ja, pass auf. Das Nummernschild von Henrikes BMW lautet ELRS 566. Das kann man jetzt offen sagen, weil es damals auch so als Foto veröffentlicht wurde und das Fahrzeug mittlerweile so unter diesem Kennzeichen auch nicht mehr gibt.
Okay, dann werden wir auch ein Foto des Autos auf unseren Social-Media-Kanälen hochladen, wenn du da was hast.
Das habe ich, das machen wir. Jedenfalls sagt der Zeuge, das sei so eine Art Spiel von ihm, sich Kennzeichen zu merken. Und da er fast in diesen blauen BMW hineingefahren sei, habe er sich das Kennzeichen extra gut eingeprägt. Und das ging einfach, weil er sich die Buchstaben gut herleiten konnte. EL steht für Emsland. Das hat er mit Ellwangen verbunden. Da habe er früher immer Urlaub mit seinen Eltern gemacht. Die Mittelbuchstaben R und S habe er mit Racing-Sport-Modellen von Ford in Verbindung gebracht. Die mochte er schon immer. Und die Zahlen 5 und 6 waren der Tag und Monat seines Geburtstags.
Und das hat er alles in dieser kurzen Zeit gesehen und sich dazu Eselsbrücken gebaut. Okay. Und die zweite 6?
Ja, keine Ahnung. Hat er sich dann so gemerkt wahrscheinlich. Die Polizei überprüft daraufhin alle Halter von blauen BMWs mit einem Nummernschild aus dem Emsland. Tatsächlich gibt es kein anderes Fahrzeug in dieser Farbe und diesem Typ, das zu dieser Zeit eine ähnliche Zahlen-Buchstaben-Kombination hatte, außer dem Fahrzeug von Henrike.
Und der Motorradfahrer hat das Auto in Koblenz gesehen?
Ja, bei der Abfahrt direkt nach Koblenz rein sozusagen.
Das ist eine interessante Wendung.
Das ist es, ne? Der Zeuge kann sich sogar noch an weitere Geschehnisse an diesem Tag erinnern, zum Beispiel sogar an Sendungen, die an diesem Tag im Fernsehen gelaufen sind.
Krass, Respekt. Der hat echt ein gutes Gedächtnis, oder?
Ja, nach dem Aufruf im Fernsehen fahnte die Polizei nun auch ganz offiziell mit Hilfe von Plakaten, ob jemand das Fahrzeug oder die Halterin, also Henrike Schemmers, am besagten Tag in Koblenz gesehen hat oder sonst irgendwer Angaben zur Sache machen kann. Und siehe da, es meldet sich die Nachbarin von Henrike, eine Freundin, mit der sie seit längerer Zeit sehr eng ist.
Und was sagt sie?
Sie gibt an, dass Henrike nach dem vermeintlichen Tattag ganz komisch gewesen sei. Sie habe sie auch direkt am nächsten Morgen gegen 6 Uhr auf dem Balkon gesehen. Das ist eine ganz wichtige Zeitangabe, weil es den spätesten Zeitpunkt angibt, wann Henrike wieder zurück im Emsland gewesen sein muss.
Um die zeitlichen Abläufe für Hinfahrt, Tat und Rückfahrt näher eingrenzen zu können.
Ja. Und auch später, nachdem man von der Tat erfahren hat, ist der Nachbarin an dem Verhalten von Henrike etwas aufgefallen.
Nämlich?
Als die Nachbarin Henrike mal fragte, wie es ihr denn nach dem Mord an den Schwiegereltern so gehe, sagte die, naja, das mit Mord sei nun auch nicht so schlimm.
Was?
Ja, außerdem sagt die Nachbarin Henrike, hätte sich nach dem Tod der Schwiegereltern neue Möbel angeschafft und ein neues Auto. Und auf ihre Frage, wie es denn sein könnte, dass es keinerlei Spuren vom Täter gibt, hätte Henrike ihr geantwortet, naja, vielleicht hat der Täter ja einen Neoprenanzug getragen, um keine Spuren zu hinterlassen.
Das ist allerdings kein normaler Gedanke, das ist schon sehr detailliert. Vielleicht sogar Täterwissen?
Das fragt sich die Polizei auch. Die möchten jetzt die Schlinge noch etwas enger ziehen und sie setzen sogar Mantrailer-Hunde ein.
Spürhunde, ne?
Genau. Und die können auch nach dieser langen Zeit tatsächlich noch eine Spur zur Autobahn feststellen, die in Richtung Emsland führt.
Unglaublich.
Ja. Zudem lässt die Kripo nun auch Henrikes Telefon abhören. Dadurch bekommen die Ermittler weitere Informationen. Unter anderem, dass Henrike wohl mit einer ihrer Töchter darüber spricht, ob sie ihr nicht ein Alibi geben kann.
Aber wäre das denn alles überhaupt machbar gewesen? Also so rein zeitlich?
Das ist Ja, das ist die große Frage. Wir haben es ja gerade schon angerissen. Also stellt die Polizei das Ganze auch nach und lässt Polizisten zweimal sogar das Ganze komplett durchspielen. Sie fahren also die 350 Kilometer bis nach Koblenz und das Ganze auch wieder zurück. Es ist knapp, aber es passt noch in das Zeitfenster. Fahrtechnisch wäre das durchaus möglich, ja.
Du sagst gerade Zeitfenster. Wir haben ja jetzt eine Zeit, bis wann Henrike wieder zurück sein musste. Mhm. Haben wir dann auch eine Startzeit? Also von welchem Zeitfenster sprechen wir denn hier? Kann man das irgendwie einordnen und wenn ja, wodurch?
Ja, jetzt kommt die besagte Nachbarin wieder ins Spiel, denn dort war Henrike noch am Donnerstagabend, also an dem vermuteten Tattag.
Dann lass uns doch mal so einen Ablauf irgendwie nachzeichnen, wie es die Polizei vermutet.
Das ist eine gute Idee, das machen wir. Also Donnerstagabend ist Henrike Schemmer bei ihrer Freundin, dieser Nachbarin. Henrike spricht davon, dass es ihr nicht gut geht. Sie möchte noch kurz an der Tankstelle Zigaretten holen und dann nach Hause ins Bett.
Okay, aber das macht sie nicht.
Na, lass uns erstmal weiter diese These der Polizei anschauen. Es ist gegen 21 Uhr, als Henrike Schemmer sich von ihrer Nachbarin verabschiedet. Laut Polizeithese steigt sie dann in ihren dunkelblauen BMW und fährt die 350 Kilometer nach Koblenz. Alles ist generalstabsmäßig vorbereitet. Sie hat einen Benzinkanister dabei, damit sie nicht an einer Tankstelle tanken muss und so vielleicht von einer Kamera entdeckt wird. Im Auto hat sie außerdem ihre Waffe parat. Es muss ein großes, sehr scharfes Messer gewesen sein. In der Presse spricht man von so einem Rambo-Messer.
Okay, so ein Jagdmesser, wie es hier Rambo in seinen Filmen benutzt hat.
Ja,
ne?
Exakt,
okay.
Genau. Dann fährt sie nach Koblenz. Bei der Abfahrt baut Henrike dann fast noch den Unfall mit diesem Motorradfahrer. Dann fährt sie aber weiter zum Haus ihrer Schwiegereltern. Sie parkt den Wagen vielleicht ein paar Meter entfernt, wo man ihn nicht so genau sehen kann, geht zum Haus und öffnet die Tür mit dem Zweitschlüssel ihres Mannes.
Der zu diesem Zeitpunkt bei seinem Freund zu Besuch ist.
Richtig, der ist ja nicht zu Hause, genau. Sie geht ins Haus und vermutet, dass um diese Uhrzeit die Schwiegereltern längst schlafen und sie die beiden im Schlaf überraschen kann. Doch als sie ins Schlafzimmer kommt, sieht sie, dass nur Waltraud Schemmer schläft. Ihr Schwiegervater Heinrich ist im Bad auf Toilette. Henrike muss sich schnell entscheiden und das tut sie auch. Sie tritt im Bad vor den verdutzten Schwiegervater, der so überrascht ist, dass er nicht einmal mehr Zeit hat, seine Brille aufzusetzen.
Und die Leichenstarre wird dafür sorgen, dass er sie beim Eintreffen der Polizei noch immer in der Hand hält.
Die Schwiegertochter sticht immer wieder auf Heinrich Schemmer ein. Er ist schwer verletzt und sinkt blutend im Bad zu Boden.
Er ist verblutet, sagtest du, ne?
Genau, Heinrich Schemmer ist verblutet, ja. Man weiß nicht, wie viel er noch mitbekam, aber er hat wohl noch eine Weile gelebt.
Okay, weiter.
Waltraud Schemmer wacht durch den Lärm auf. Aus dem Schlaf gerissen richtet sie sich im Bett auf, um zu erkennen, was hier passiert, als ihre Schwiegertochter auch schon über sie herfällt. Die Rentnerin versucht sich noch zu wehren, aber die körperlich deutlich stärkere Schwiegertochter kennt kein Erbarmen und sticht insgesamt 17 Mal auf ihre Schwiegermutter ein.
Und rennt ihr dabei fast den Kopf ab.
Im Anschluss wäscht die Täterin im Bad noch die Tatwaffe, dieses Rambo-Messer, und verwischt eventuelle Spuren. Sie selbst hat sich weder verletzt noch andere Spuren hinterlassen. Ob sie hier tatsächlich eventuell einen Neoprenanzug trug oder wie sie es schaffte, keinerlei Spuren zu hinterlassen, ist unklar. Dann nimmt sie sich auf jeden Fall einen weiteren Hausschlüssel von einem Schlüsselbord im Flur. Sie weiß, dass dieser dort hängt, weil die Mädchen ihn vielleicht immer genommen haben, wenn sie mit dem Hund spazieren gegangen sind oder so. Jedenfalls weiß sie von diesem Hausschlüssel, der dort am Schlüsselbord hängt. Henrike verlässt das Haus und lässt diesen besagten Schlüssel mit Absicht draußen in einem Blumenbeet neben dem Eingang fallen.
Warum macht sie das?
Naja, so kann die Polizei später erklären, wie der Mörder denn ins Haus gekommen ist.
Na klar, okay. Ihren eigenen nimmt sie ja wieder mit, ne?
Genau, ja. Henrike Schemmer hat nun keine Zeit zu verlieren. Sie muss ihren engen Zeitplan einhalten. Sie geht wieder zu ihrem Auto und fährt die 350 Kilometer zurück nach Haaren ins Emsland. Gegen 5.30 Uhr morgens ist sie schließlich wieder zurück. Sie entsorgt die Tatwaffe und stellt den BMW auf den Parkplatz einer Kfz-Werkstatt ab, damit es so aussieht, als sei das Auto defekt und sie hätte damit gar nicht nach Koblenz fahren können.
Das mit der Kfz-Werkstatt weiß man.
Das weiß man. Sie hat das Auto dort abgestellt und geht zu Fuß nach Hause. Dort wird sie ausgerechnet von ihrer Nachbarin gegen 6 Uhr morgens wieder auf dem Balkon stehend gesehen. Schließlich ruft Henrike noch ihren Mann an und sagt ihm, dass sie mit dessen Vater Heinrich telefoniert habe und einen Überraschungsbesuch zum Geburtstag der Mutter für das kommende Wochenende ausgemacht habe.
Warum eigentlich dieses Telefonat zwecks Überraschungsbesuch?
Da kommen wir jetzt zu. Sie will so angeblich später der Polizei eventuelle Spuren von sich an den Leichen erklären. Also muss sie dort vor Ort gewesen sein.
Aber sie hat doch gar keine Spuren hinterlassen.
Ja, aber das weiß sie ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie will auf Nummer sicher gehen.
Erzähl.
Werbung.
Bevor ich das erzähle, erzählen wir euch erstmal noch etwas anderes und zwar von unserem Partner IBB, House of Engineering. Die haben wir euch ja bereits schon einmal vorgestellt, was die so machen und das ist eines der erfolgreichsten Engineering-Unternehmen überhaupt ist und aus Fulda stammt.
Und heute legen wir mit unserem Partner IBB House of Engineering noch eine Schippe drauf. Denn ihr könnt nicht nur deren Fachkompetenz und Dienste in Anspruch nehmen, sondern natürlich auch in diesem erfolgreichen Unternehmen arbeiten.
Wenn ihr also vielleicht einen neuen Job sucht und in einem coolen Unternehmen arbeiten möchtet, dann bietet euch IBB House of Engineering vielleicht die Chance dazu. Und ihr fragt euch jetzt, ja, welche Jobs sind denn da gesucht? Und da können wir euch sagen, einige.
Ihr solltet allerdings Qualifikationen in den Bereichen als Zeichner, Produktdesigner, Techniker, Bachelor, Diplom-Ingenieur oder Master haben. Oder mit den CAD-Systemen, Computer-Aided Designs, vertraut sein. Also Siemens NX, Pro E bzw. Creo oder CATIA V5.
Ja, da falle ich leider raus, aber der ein oder andere unserer Hörer und Hörerinnen sind ja zum Glück besser ausgebildet als wir und haben hier die Chance, vielleicht nochmal einen neuen Weg einzuschlagen, Lisa.
Dann sag doch nochmal, wo Sie sich hinwenden sollen.
Das mache ich sehr gerne. Schaut gerne auf die Homepage ibb-engineering.de und dort unter dem Reiter Karriere. Dort findet ihr alle Infos und Kontaktdaten, falls ihr euch beruflich nochmal verändern wollt.
Und ich sag nochmal den Slogan, einfach weil ich's kann und weil ich ihn so schön finde. IBB House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Werbung Ende.
2 Tage später zum Geburtstag von Waltraud Schemmer fährt die Familie also gemeinsam zum Überraschungsbesuch nach Koblenz. Als sie dort vor dem Haus ankommen, schickt Henrike ihre Töchter als erstes zum Gassigehen mit dem Hund weg. Man vermutet, dass sie ihren Kindern den Anblick der toten Großeltern ersparen will.
Verstehe.
Dann geht sie mit ihrem Mann ins Haus. Sie lässt ihn die Leichen im Schlafzimmer finden und läuft kurz darauf aufgeregt hinterher. Sie fühlt zunächst die Hand des Schwiegervaters, dann der Schwiegermutter Waltraud. Auch das gehört zu ihrem Plan, denn nun kann sie vermeintliche Spuren von sich an den beiden Leichen erklären.
Ach so, verstehe. Sie fasst beide Leichen an. Mhm. Und wenn die Polizei nun Hautschuppen, Haare oder Ähnliches von ihr an den Leichen findet, könnte sie das dadurch erklären.
Sie hätte sogar einen Zeugen in ihrem Mann, der mit ihr im Zimmer war.
Wow, das ist echt abgebrüht. Was eine Geschichte, ey.
Ja, das ist dann der Grund, warum sie überhaupt diesen Trip angeboten hat und diesen Anruf getätigt hat, warum dieser Überraschungsbesuch stattfinden soll. Soweit zumindest erstmal zur These der Polizei und der Staatsanwaltschaft.
Und ihr Alibi? Hat sie eins?
Nein, sie sagt, sie sei an dem Abend einfach zu Hause gewesen.
Und die Töchter?
Die eine Tochter war bei einer Freundin und die 2 anderen Töchter waren ebenfalls zu Hause in ihrem Zimmer. Sie hätten nicht mitbekommen, dass die Mutter weg gewesen wäre. So die These der Staatsanwaltschaft.
Okay, aber mal im Ernst. Wenn Henrike Schemmer das alles so generalstabmäßig geplant hat, inklusive vorbereitetem Kanister, Neoprenanzug und ohne eine einzige Spur zu hinterlassen, warum setzt sie dann auf ein so großes Risiko, dass ihre Töchter vielleicht nach ihr rufen und merken, dass ihre Mutter nicht da ist? Wenn sie doch so ein Brain ist, warum ist sie dann so blöd und vergisst, sich ein besseres Alibi zu verschaffen, als das, was sie vorzuweisen hat?
Ja, nicht schlecht, nicht schlecht, Lisa. Ja, wir kommen später nochmal darauf zurück. Jetzt ist erstmal so, dass man davon überzeugt ist, hier die Mörderin gefunden zu haben. Henrike Schemmer hatte ein Motiv und auch die Möglichkeit zur Tat.
Und ihr wird nun der Prozess gemacht.
Die Staatsanwaltschaft Koblenz gibt am 24. Mai 2012 die Festnahme von Henrike Schemmer bekannt. Es dauert dann noch bis zum Prozess, aber der kommt. Im Sommer des Jahres 2013 beginnt dann ein sehr zäher Indizienprozess, denn Henrike Schemmer bestreitet die Tat. Aber nach 24 Prozesstagen kommt das Gericht dann zu einem Urteil.
Jetzt bin ich gespannt.
Am 5. August 2013 spricht das Gericht Henrike Schemmer des Mordes für schuldig. Sie erhält lebenslänglich und darüber hinaus wird auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.
Das heißt, sie kommt auch nach 15 Jahren Haft nicht unbedingt vorzeitig aus dem Gefängnis.
Auch bei guter Führung wird sie kein Anrecht darauf haben.
Ich frage mich gerade, wie das wohl für den Ehemann und die Töchter ist, wenn du erfährst, dass deine Frau bzw. Mutter für so eine Tat verhaftet wird oder wegen so einer Tat, ne? Du weißt ja gar nicht, wohin du mit deinen ganzen Gefühlen sollst. Deine Eltern, respektive deine Großeltern, sind grausam getötet worden und dann wird dir die Bezugsperson Nummer 1 auch noch genommen. Das kann man doch kaum ertragen, das ist doch furchtbar.
Das will man sich nicht vorstellen, ne? Jedenfalls wird Henrike Schemmer verurteilt und muss ins Gefängnis. Ein reiner Indizienprozess geht zu Ende und man hat die Mörderin überführt. Der Fall ist gelöst und der Chefermittler hat seinen Auftrag erfüllt. Punkt.
Heftiger Fall. Aber so wie du das jetzt durchgefeuert hast, kommt doch da noch was, oder? Ich meine, du wolltest mich doch auch irgendwie testen, hast du gesagt?
Ja, ich habe es ja vorhin schon angedeutet. Du hast den ersten Teil des Tests schon bestanden, denn du hast Fragen aufgeworfen. War das zeitlich alles machbar und warum hat Henrike kein besseres Alibi vorbereitet?
Genau.
Ja, das ist alles berechtigt. Denn all das, was ich dir gerade erzählt habe, ist ja der rein faktische Verlauf der Tat gewesen, so wie es die Staatsanwaltschaft vorgetragen hat und das Gericht auch dann schließlich verurteilt hat. Beweisen konnte man davon ja wirklich nichts.
Okay, es kommt also noch was?
Ja, da kommt noch was, ja. Denn das war jetzt nur die Erklärung des Gerichts, der Staatsanwaltschaft und der Ermittler, wie gesagt. Und wir sind uns erstmal einig, so könnte es gewesen sein.
Ja.
Dann komme ich jetzt nach der Erklärung der Anklage und des Gerichts zu der Meinung von Henrike Schemmer und der Verteidigung. Denn Henrike Schemmer bestreitet bis heute die Tat. Und auch hierfür gibt es einige gute Gründe.
Aber sie sitzt im Gefängnis.
Bis heute, seit 2013.
Wie geht der Rest ihrer Familie damit um?
Die steht erstaunlicherweise geschlossen hinter ihrer Mutter bzw. der Ehefrau. Also ihre Familie glaubt einfach nicht, dass sie die Mörderin ist und hier stattdessen ein fatales Fehlurteil gefällt wurde.
Und die ganzen Indizien der Zeuge und so weiter, das ist doch...
Also da kommen wir jetzt zu. Lass uns mal vorn anfangen. Also, am Tatabend war Henrike ja noch bei ihrer Nachbarin, wo sie dann gegen 21 Uhr aufgebrochen ist. Es ergibt sich also eine Zeitspanne von insgesamt 9 Stunden, bis ihre Nachbarin sie am nächsten Morgen wieder auf dem Balkon gegen 6 Uhr gesehen hat.
Okay.
Da haben wir nun das erste Problem, denn das Fahrzeug, mit dem sie nach Koblenz gefahren sein soll, dieser blaue BMW, der war nur bedingt fahrtüchtig. Ein Gutachten hat sogar festgestellt, dass der Motor bei einer Strecke von über 100 Kilometern wahrscheinlich wohl komplett kaputt gegangen wäre.
Und sie war ja in Eile, das heißt, sie muss schon sehr sportlich gefahren sein, wenn sie diese, wie viele Kilometer waren das?
350.
Ja, wenn sie diese 350 Kilometer hin und zurück nochmal 350 Kilometer schaffen wollte.
Und sie wurde auch nirgends geblitzt, also zu schnell durfte sie ja auch nicht fahren. Oder von einer Tankstellenkamera gefilmt, denn sie musste ja eigentlich auch irgendwo tanken. Ne?
Aber du sagtest ja, dass sie eventuell einen Kanister mit hatte.
Ja, das ist möglich. So hat es zumindest die Staatsanwaltschaft sich erklärt. Aber auch das hätte ja wieder Zeit gekostet. Ihr Auto irgendwo auf dem Parkplatz abstellen, wo sie niemand sieht, dann mit dem Kanister befüllen. Sie wurde ja nirgends gesehen.
Und das Risiko, das Ganze mit einem defekten Auto zu versuchen, wäre schon sehr naiv.
Und das mit diesem Superplan, ne? Passt irgendwie nicht zusammen. Laut ihrer Aussage habe sie auch genau deswegen ja in der Nacht das Fahrzeug bei der Kfz-Werkstatt abgestellt. Es sollte deswegen ja repariert werden, weil es kaputt ist. Das war auch nicht das erste Mal, dass die Familie das so gemacht hat, dass das Auto dort abgestellt wurde, damit die Leute in der Werkstatt das Fahrzeug direkt am nächsten Morgen dann zur Reparatur vor Ort hatten. Das Auto, wie gesagt, hat schon des Öfteren gemuckt, so zumindest die Erklärung der Verteidigung. Dennoch soll Henrike damit nach Koblenz gerast, die Tat durchgeführt und danach wieder zurückgefahren sein. Alles ohne eine einzige Spur zu hinterlassen. Weder auf Videobändern, noch am Tatort, noch an ihrem eigenen Körper oder an den Körpern der Opfer.
Na, gerade wenn sich die Schwiegermutter doch so gewehrt hat, müssten doch auch eigentlich Kratzspuren oder Schnitte bei Henrike zu finden sein. Vor allem, wenn die Tatwaffe so ein richtiges, mächtiges Rambo-Messer war, ne?
Einige Experten sagen, dass es bei diesem Gemetzel fast unmöglich ist, sich nicht selbst zu verletzen. Deswegen gibt es ja meistens an diesen Tatorten auch Blutspritzer oder sowas von den Tätern oder Wunden oder irgendwelche Ablagerungen. Aber es findet sich ja keine Fremdspur am Tatort. Kein Blut, keine Faser, nix.
Was ist eigentlich mit dieser Neoprenanzug-Theorie?
Ja, theoretisch alles denkbar, aber es gibt weder Hinweise darauf, dass Henrike Schemmer sich jemals solch einen Tauchanzug irgendwo gekauft hätte, noch dass irgendwo Wechselkleidung gefunden wurde. Das hätte sie auch noch gebraucht, das hätte ja auch wieder Zeit gekostet. Denn auch das, ja, wie gesagt, alles umziehen, ein-, ausladen und so, das hätte ja alles Zeit gekostet. Ne? Also
Zeit.
Oder fahr mal mit einem Neoprenanzug 350 Kilometer auf der Autobahn.
Nee.
Das ist auch nicht so. Ne?
Ja. Ja, vor allem Zeit, die sie nicht hatte.
Ja.
Und die Bewegungsmöglichkeiten bei der Ausführung der Tat wären durch so einen Neoprenanzug auch stark eingeschränkt.
Ja.
Und sie brauchte so oder so Wechselkleidung, denn sie muss komplett mit Blut besudelt gewesen sein.
Das kommt noch hinzu, ne? Genau. Deswegen greifen die Ermittler auch zu einem Trick, um an weitere Spuren im Auto zu gelangen, um da ranzukommen. Sie denken nämlich, dass in dem Auto durchaus Spuren gewesen sein müssen. Als Bernd Schemmer das vermeintliche Tatauto nämlich später zum Kauf anbietet, kaufen Ermittler der Kripo in Zivil das Fahrzeug und drehen es dann komplett auf links, um darin Spuren zu sichern.
Ach was.
Ja. Aber auch hier finden sie nichts. Das heißt, es stimmt nicht, man findet ein Messer unter dem Beifahrersitz, aber das ist eher so eine Art Brotmesser. Also keine Tatwaffe wirklich.
Okay.
Ja, und denk auch daran, wie normal sich die vermeintliche Täterin in den Tagen nach der Tat verhalten hat. Als wäre nichts gewesen. Ein Schauspiel von einer Frau, die zuvor noch niemals irgendwie etwas mit Gewalt zu tun hatte. Auf der Fahrt mit der Familie nach Koblenz übte sie im Auto übrigens noch sogar Geburtstagslieder mit den Kindern.
Aber dass sie dann beide Leichen angefasst hat.
Ja, es ist vielleicht aber auch eine ganz normale Reaktion, um zu schauen, ob die Schwiegereltern noch leben. Will man das jemandem vorwerfen, wenn man versucht, den Puls zu fühlen?
Nee, aber...
Ja. Ja, 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 gut, klar. Kann so oder so auslegen. Ne? Wir machen weiter mit unserer potenziellen Doppelmörderin. Es wäre übrigens das erste Mal überhaupt in Deutschland, dass eine Frau zwei Erwachsene umbringt. Das gab es noch nie.
Ach echt?
Ja.
Okay.
Hat mich auch überrascht, aber es scheint zu stimmen. Zwei Kinder oder Jugendliche, ja, das gab es alles, aber nicht, dass eine Frau zwei Erwachsene umgebracht hat.
Was ist denn mit dem Indiz, dass sie ihre Töchter bei der Ankunft in Koblenz weggeschickt hat, damit sie nicht die toten Großeltern sehen müssen?
Auch das war keine Aktion, die besonders auffällig sei, so die Verteidigung. Das hatte man bei etlichen Besuchen zuvor genauso gehandhabt und war nichts Besonderes, nach langer Fahrt den Hund erstmal mit den Kindern loszuschicken.
Ja.
Oder andersrum, die Kinder mit dem Hund, sagen wir es mal so.
Hätte Henrike Schemmer die Tat denn rein körperlich ausüben können, von der Kraft her, Statur und
ja,
so?
Ja, ja, ja. Henrike Schemmer wird als breitschultrig und durchaus stark bezeichnet, aber sie leidet auf der anderen Seite auch seit Jahren unter starken Schulter- und Rückenleiden.
Oh Mann, jetzt war ich schon fast davon überzeugt, dass wir hier die Täterin überführt haben und jetzt löst sich das alles irgendwie immer mehr und mehr auf. Was ist denn mit dem Zeugen?
Der Motorradfahrer.
Ja.
Ja. Ja, das ist das belastendste Indiz überhaupt. Allerdings muss man wissen, dass in der Aktenzeichen XY-Sendung und auf einem Plakat zuvor das Fahrzeug samt Nummernschild gezeigt wurde. Das posten wir auch nochmal bei Social Media. Die Verteidigung stellt in den Raum, dass der Motorradfahrer vielleicht ja nur die 10.000 Euro Belohnung haben wollte. Aber das geht wiederum auch nicht auf, denn... Der Zeuge verzichtet auf diese Belohnung.
Oh, das macht mich noch wahnsinnig.
Wie gesagt, das kann alles genauso gewesen sein, wie das Gericht es bestätigt hat. Aber es gibt eben auch ein, zwei andere Gedanken, die dagegen sprechen.
Es gibt ja nur Indizien, kein Geständnis. Und auffälliges Verhalten danach gab es auch nicht.
Mhm.
Okay, sie haben sich ein paar Sachen gekauft, aber ganz ehrlich, so what? Also
auch die kann man sogar so oder so interpretieren, denn das Auto, was sie sich nach der Tat gekauft haben, das war jetzt kein Lamborghini, das war ein Gebrauchtwagen.
Mhm.
Die finanzielle Schieflage von Bernd und Henrike Schemmer war wohl auch nicht so extrem, wie zunächst behauptet. Sein Vater hatte Bernd und Henrike sogar um die 120.000 Euro über die letzten Jahre insgesamt sogar geschenkt. Bernd selbst hatte auch noch ein Sparguthaben von 25.000 Euro. Und selbst Henrike haben die Schwiegereltern unterstützt. Also ganz so schlecht scheint das Verhältnis nun doch nicht gewesen zu sein. Sonst macht man das ja nicht.
Wie gesagt, ein reiner Indizienprozess und keine Beweise.
Ja, zum Thema Beweise muss man auch noch etwas anderes sagen, denn die Ermittler haben sehr wohl zwei Beweise am Tatort gefunden. Nämlich, jetzt kommt's, ein Haar und ein Zigarettenstummel in der Einfahrt vor der Garage. Aber die beiden möglichen Beweise sind aus der Asservatenkammer verschwunden.
Nicht
und
dein
nie
Ernst.
Wieder aufgetaucht.
Ach komm, ey. War Henrike denn Raucherin?
Ja. Der hat ja an der Tankstelle auch noch Zigaretten kaufen wollen. Stimmt. Aber es hätte ja auch umgedreht eine Entlastung der Verdächtigen sein können. Ne? Denn der Zigarettenstummel, der gefunden wurde, war angeblich eine Marke, die niemand in der Familie rauchte.
Aber wir wollen niemanden unterstellen, dass Beweise beseitigt wurden.
Nein, es zeigt nur die Windung und Wendung dieses ganzen Falls.
Ja. Das sind so viele kleine Irritationen und Fallstricke darin, also in diesem Fall. Da wird mir schon der Kopf ganz wirr.
Ja, ja.
Also man weiß echt nicht, was man noch glauben kann und was soll. Also
es gibt noch, es ist nicht nur dich, es gibt noch einige weitere skurrile Aktionen. Die Nachbarin, also die Freundin von Henrike Schemmer, du erinnerst dich, diente zum Beispiel auch als Lockvogel und wurde von der Polizei verkabelt. Sie sollte Henrike bei einem gemeinsamen Besuch in einem Eissalon Informationen entlocken. Diese Nachbarin hat sich insgesamt über die Maßen während der Ermittlungen aktiv gezeigt. Nach dem Urteil, halte ich fest, hat sie sogar eine Gartenparty für alle Nachbarn ausgerichtet, um die Verurteilung ihrer ehemaligen Freundin zu feiern.
Was? Ziemlich übermotiviert.
Ja, alles irgendwie, ist auch alles irgendwie unschön, ne? Diese Nachbarin hat auch während des Prozesses in diversen Crime-Foren im Internet sehr unschön zu dem Fall sich geäußert, sodass selbst das Gericht schließlich davon absah, den Aussagen dieser Frau besonders viel Gewicht zuzumessen.
Das wäre eine gute Krimiserie geworden bei den ganzen verschiedenen Side-Stories, die wir hier noch haben.
Ja, eine hätte ich noch.
Oh Gott.
Eine hätte ich noch. Und dann ist, glaube ich, gut. Henrike gibt später dann übrigens sogar zu, dass sie am Tatabend tatsächlich nicht nur zur Tankstelle, sondern noch länger mit dem Auto unterwegs gewesen war. Aber nicht in Richtung Koblenz. Und der Grund für die Fahrt war auch alles andere, als jemand anderen zu schaden. Henrike Schemmer ist nämlich depressiv und will an diesem Abend gegen einen Brückenpfeiler fahren und sich umbringen. Entscheidet sich dann aber nach eigenen Angaben letztlich doch dagegen und sei gegen 1 Uhr wieder zu Hause gewesen.
Aber all das geschieht ausgerechnet in der einen Nacht, in der die Schwiegereltern ermordet werden?
Ja, das ist eine fully packed night. Es ist wirklich ein ganz, ganz verrückter Fall, was da alles passiert sein soll oder auch nicht. Ne?
Was kommt denn da noch alles raus?
Ja, das geht eigentlich bis heute so weiter. Die Verteidigung versucht aktuell ein Wiederaufnahmeverfahren zu erreichen. Henrike Schemmer hat sogar freiwillig einen Lügendetektortest gemacht mittlerweile.
Und?
Sie hat ihn bestanden. Aber so ein Test wird in Deutschland vor Gericht nicht zugelassen, also bringt es nicht viel.
Das heißt, was ist jetzt der aktuelle Stand des Falls? Ich habe den Faden verloren.
Ja, Henrike Schemmer sitzt weiter als verurteilte Doppelmörderin im Gefängnis. Das ist der Stand der Dinge.
Obwohl man immer noch einige Zweifel an der Schuld haben könnte. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, zählt hier anscheinend nicht.
Du hast absolut recht, aber du merkst es ja an uns selbst. Ne? Erst glaubt man, okay, sie hat die Schwiegereltern umgebracht, krass. Dann erfährt man diese ganzen Dinge, die wieder dagegen sprechen. Und man denkt, naja, okay, die kann es ja doch nicht gewesen. Und dann habe ich wiederum Aussagen gefunden, die besagen, dass Waltraud und Heinrich Schemmer sogar vorhatten, ihren einzigen Sohn zu enterben.
Und zack, geht's wieder in die andere Richtung.
Zumal der gleiche Zeuge sagt, dass Waltraud Schemmer ihm persönlich gesagt habe, dass das Verhältnis zur Schwiegertochter schwierig sei und die sowieso nur aufs Geld aus sei. Waltraud Schemmer habe sogar richtig gehend Angst vor ihrer Schwiegertochter gehabt, da sie sehr groß sei und einen Schlüssel zu ihrem Haus habe. Außerdem soll Henrike sich früher schon mal bei einem Freund nach einem Auftragskiller erkundigt haben und selbst Henrikes Schwester soll in einem Telefonat mit der gemeinsamen Mutter gesagt haben, dass sie sich durchaus vorstellen könnte, dass Rike, so nennen sie sie, etwas mit dem Mord zu tun haben könnte.
Na toll, jetzt bin ich wieder Team Staatsanwaltschaft. Aber Zum Glück müssen wir das Ganze auch nicht abschließend entscheiden, was Wahrheit ist und was nicht. Aber schreibt ihr uns doch gerne mal eure Meinung zu diesem Fall, ne, in die Kommentare bei Facebook und Instagram. Was denkt ihr? Wurde hier eine Unschuldige zu lebenslanger Haft verurteilt? Oder wurde die Täterin aufgrund der Indizien zu Recht verurteilt?
Das ist eine gute Idee. Schreibt uns bei unseren Social-Media-Kontakten Facebook und Instagram. Dort findet ihr auch wieder einige Fotos und weitere Infos zu diesem und auch allen anderen Fällen von mörderischer Heimat.
Boah, Zeno, was war das bitte für ein Abend heute?
Ja, verrückt.
Ein intensiver Fall, den du da rausgesucht hast, anders kann ich es gar nicht sagen. Aber definitiv ein Fall, der in unsere Rheinland-Pfalz-Staffel perfekt reinpasst und auch rein musste.
Ja, sehe ich genauso. Ne? Ich denke auch, der musste damit rein, auch wenn er ständig wie so ein Flipper-Automat hin und her flippert. So ging es mir auch. Aber so geht es wahrscheinlich allen, die von diesem Fall gehört haben.
Ja, und damit verabschieden wir uns bei euch und hören uns in 14 Tagen, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat, dein True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Tschüss, eure Lisa Kardinale
und Zeno Diegelmann.
Passt auf euch auf, bye bye.